Die Lesung hat uns schon auf den Predigttext hingewiesen. Heute geht es um die bekannte Geschichte, der Fischzug des Petrus. Jesus befindet sich am See Genezareth, da wo er sich ganz häufig aufgehalten hat. Und eine Menschenmenge folgt ihn auf Tritt und Tritt. Warum auch nicht? Wer will nicht direkt ungefiltertes, frisches Wasser bekommen? Damit meine ich natürlich das lebendige Wort, das Jesus sagt. Und wie es bei so einer Massenveranstaltung ist, momentan geht es ja nicht, aber jeder will hören, jeder will vorne sein und es geht einfach nicht. Also geht Jesus ans Ufer und er sieht zwei Boote und er geht einfach in ein Boot und es gehörte Simon, dem Fischer, wir kennen ihn als Petrus später. Und er gebraucht Petrus, um sein Wort an den Mann zu bringen. Ich finde es so faszinierend, dass Jesus diesen Weg wählt. Er, der am Anfang das Wort war. In Johannes 1:1-3 lesen wir, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Oder auch in Kolosser 1:16, durch ihn hat Gott alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Wir sehen, dass Gott, ja Jesus, durch ihn wurde alles geschaffen. Er gebraucht sein Geschöpf, um sein Wort, das Leben in uns er gebraucht es, weil er weiß, dafür sind sie gemacht, das tut ihnen gut, das ist ihre Sehnsucht. Und so kooperiert er und gebraucht Petrus, sein Boot, um zu verkünden. Und ich frage mich, hat Jesus wirklich unbedingt jetzt sein Boot gebraucht? Denn wir lesen ja auch weiter, Jesus läuft auf dem Wasser. Ja, wenn es sein muss, wenn die Jünger Trost brauchen, Schutz. Er schläft auf dem Sturm. Was ist das für ein Jesus? Hat er jetzt unbedingt Petrus gebraucht? Ich glaube vielmehr, Petrus hat den Segen von Jesus in seinem Boot gebraucht. Und das gibt uns eine ganz andere Perspektive, wer eigentlich Gott ist und was wir in dieser Rolle, in dieser Beziehung spielen. Gott gebraucht unsere Tiefpunkte und möchte uns begegnen, da wo wir gerade frustriert sind. Jesus wusste genau, wie sich Petrus gefühlt hat und deswegen will er auch nach der Predigt, nachdem alles gesagt wurde, schaut er Petrus an und sagt, komm, fahr noch mal raus und werf die Netze raus, da wo es tief ist. Dieser Satz hat Petrus nicht nur ins Nachdenken gebracht, es hat auch für Petrus nicht wirklich viel Sinn gemacht. Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Nun, wir sind jetzt keine Fischer, aber ich glaube, vielleicht sind hier einige Fischer, ich weiß es nicht, aber ich glaube, jeder hat die Erfahrung wie Petrus gemacht. Vielleicht war man in der Schule, in der Ausbildung, hat einen Beruf, man hat studiert und am Ende merkt man, ja, es ist irgendwie doch nicht der größte Fang. Und man hat so viel investiert und es kommt was ganz anderes bei raus. Man ist enttäuscht. Man investiert in Beziehungen innerhalb der Familien, Freundschaften, merkt nach Jahren, da ist viel zerbrochen. Es belastet einen. Wir leben das aktuell, dass durch Corona viele Eltern und am Ende sind, ja, und Kinder, weil sie einfach keinen Rhythmus finden. Und man sehnt sich so sehr nach Zeiten, wo alles normal war. Ich habe auch jetzt mit einem unterhalten, der 3 Monate einfach auf sein Gehalt verzichten musste, weil er einen Angestellten hat. Der Angestellte hat ein Kind bekommen. Er hat alles, musste ihm alles geben. Solche Situationen. Einfach nichts im Netz. Alles getan, aber alles scheint umsonst gewesen zu sein. Und in diesen Zeiten stellt sich der Mensch immer die Frage, hat das Ganze noch eine Perspektive? Macht es noch Sinn, was ich tue und wie ich es tue? Und genau an dem Ort unserer größten Frustration, Enttäuschung, kommt Jesus und zeigt, wer er ist. Und das Schöne ist, er zwingt uns nicht. Beim Lesen ist nochmal aufgefallen, es standen 2 Boote. Vielleicht würde Jesus das andere Boot gebrauchen, wenn Petrus, keine Ahnung, genervt wäre. gleichgültig, was auch immer. Er fragt, darf ich dein Boot gebrauchen? Darf ich dich und das, was ich dir anvertraut habe, gebrauchen zu meiner Herrlichkeit, für deine Bestimmung? Wollen wir zusammen Partner sein, zusammen kooperieren? Und das macht überhaupt nichts, dass du gerade mutlos bist, dass du niedergeschlagen bist. Ich bin da, meine Gegenwart genügt. Ich möchte deinen Tiefpunkt zu einem Höhepunkt machen. Ich kenne deine Schwachheit. Ich möchte in erster Linie Begegnung mit dir in deinem Boot. Auf die Bitte des Herrn antwortet Petrus nicht. Also pass auf, konzentrier du dich aufs Predigen. Ich mache das schon. Die Erfahrung zeigt, tagsüber fängt man keine Fische. Wir waren sogar nachts, wo man eigentlich Fische fängt. Es ist einfach nichts. So antwortet Petrus nicht. Der sagt auch nicht, ich bin beschäftigt. Du, ich mache jetzt hier das zu Ende mit dem Netze flicken. Und dann mache ich Feierabend. Danke, das passt schon. Oder Meister, nimm doch das Boot von den anderen. Das ist doch viel zu groß. Meins ist zu klein und dreckig. Und die anderen haben vielleicht einfach ein großes Schiff. Damit kannst du ja richtig gut predigen. Oder viele Fische fangen, was auch immer. Das sind Sätze, die wir vielleicht kennen. Vielleicht auch ein bisschen anders. Aber zumindest kennen wir die Motive dahinter. Unterschiedlichen Facetten. Vielleicht sprechen wir nicht sie immer so aus, aber sie sind präsent. Sie beinhalten oft Stolz, ich kenne das, Frustration, Gleichgültigkeit, Perspektivlosigkeit und Minderwertigkeit. Vielleicht gehst du mit deinen Begabungen so um, die dir Gott gegeben hat. Du denkst, ich brauche sie nur heimlich, für mich alleine. Passt schon. Auch Petrus will es erstmal wissen lassen, was Jesus eigentlich schon wusste, was er schon alles probiert hat, ja, welche Anstrengungen er schon getan hat. Und dann kommt der entscheidende Satz, auf dein Wort, Herr, will ich, rausfahren und die Netze rauswerfen. Petrus ist gehorsam, auch wenn er Jesus ja schon deutlich macht, was seine Berufserfahrungen so ihn normalerweise gelehrt haben. Und diese Geschichte macht deutlich, dass Gott gehorsam segnet, auch wenn unsere Einstellung jetzt nicht immer 100% rein ist. Und wenn es für uns keinen Sinn macht und wir das nicht in unserem Verstand einordnen können, wenn alles gegen die Gewohnheit spricht, gegen das Anerzogene, so haben wir das schon immer gemacht. So hat es meine Vater gemacht, meine Mama. Das ist so normal, das andere ist unnormal. Und das ist gut, wir sollen nicht naiv sein und unser Verstand jetzt über Bord werfen. Wir brauchen das. Aber ich frage mich, wohin kommen wir, wenn wir nur uns an dem gesellschaftlichen Normal orientieren? Es gab eine Zeit, da gehörte zu den Top-Jugendwörtern diese zwei Worte, voll normal. Kommt noch ein mega richtig geil und so, aber voll normal. Ich bin nach der Vorlesung, also es hat mich so beschäftigt, nach der Vorlesung bin ich nach Hause gelaufen, meine WG und ja, vielleicht habe ich das nochmal aufgeschnappt irgendwo auf der Straße und ich habe über das Wort normal nachgedacht. Wir benutzen es ständig in unserem Sprachgebrauch. Normal ist etwas, wenn etwas so beschaffen ist, wie ist die Allgemeinheit, wie sich die Gesellschaft sich als das Übliche und Richtige vorstellt. Das, was jeder vielleicht in der Vergangenheit erlebt hat, was im Kopf sortiert werden kann, das, was bekannt ist, landet bei normal und das Unbekannte, Fremde landet dann bei unnormal, komisch. Und ich machte mir weiter Gedanken, das heißt, wenn ich in einem Raum sitze, wo keiner grüßt, wo alle selbst beschäftigt sind, auf dem Boden starren, ist das dann normal? Ist das, was die Gesellschaft so unter richtig vorstellt? Und ich dachte, ich will das nicht. Ich will nicht, dass es eine Norm wird in der Gesellschaft. Ja, sie ist vielleicht schon teilweise eine, aber ich will das nicht. Ich will Menschen anschauen, ich will freundlich sein, will Begegnungen ermöglichen, auch wenn es nur durch einen kurzen, wertschätzenden Blickkontakt ist. Gibt es keine Instanz, die dem gesellschaftlichen Normal, das wir vielleicht kennen, überlegen ist. Und das drüber steht und Orientierung geben kann. Und ich wollte Gottes Perspektive, ich wollte sein Normal und nicht das, was die Gesellschaft sagt. Und dann habe ich angefangen, mit einem neuen Blick die Bibel zu lesen und Wie klar Jesus redet, segnet die, die euch verfluchen zum Beispiel. Die Wunder, die Jesus und die Jünger getan haben, oder die Geschichte im Alten Testament, David besiegt Goliath, einen Riesen. Oder die Geschichte rund um Jesus, er kommt durch geboren von einer Jungfrau Maria und im Stall geboren, nimmt das Kreuz als Sündloser auf sich, um für uns zu sterben, als Gerechter. Und dann sagt er, steht auf, er geht zum Himmel, zum Vater und er schickt den Heiligen Geist, er kommt mit Kraft und stattet die Jünger aus, für Kranke zu beten, das Evangelium zu verkünden, voller Gnade, voller Wahrheit und Hoffnung. Und ich habe die Bibel zugemacht und ich habe gesagt, was bitte ist daran normal? Was sind das für Geschichten? Kann es sein, dass das Normal, das wir kennen, nicht dass das Normal ist, das Gott mit uns vorgesehen hat? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Normen akzeptiert haben, die aber für Gott nicht wirklich Leben bedeuten, sondern häufig Gebrochenheit. Normal ist eine Frage der Perspektive. Und Jesus sprach Worte, die Perspektive hatten, volle Hoffnung. Und deshalb sind ihnen auch so viele Menschen gefolgt. Die Menschen brauchen Hoffnung. Auf dein Wort her will ich. Was dann folgt, ist einfach sensationell. Die Netze wurden dort, wo es tiefer rausgeworfen, und siehe da, die Netze waren voll. So voll, dass das andere Boot gebraucht wurde. Beide waren so voll, dass sie gerade so zum Ufer gekommen sind. Als Petrus das erlebt, fällt er auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Die Reaktion von Petrus, auch die anderen hatten Schrecken, wir haben es gerade gehört, es deutet auf einen ganz besonders heiligen Moment, den Petrus mit Jesus hat. Ein Moment, der alles verändern wird. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Petrus Jesus bereits vorher schon mal begegnet ist, noch bevor Jesus vermutlich in sein Boot kam. Er hat Jesus als Meister gekannt. Jesus als großer Herzenskämmer wusste aber, was Petrus noch braucht, bevor es in seine Nachfolge geht. Er braucht eine Begegnung und eine Erkenntnis darüber, wer gerade tatsächlich in seinem Boot sitzt und wer er ist. Indem Jesus Petrus nicht auf seine Schwächen anspricht, ihm nicht vielleicht mangelndes Vertrauen vorhält, sondern ihn überreich segnet, deckt der Heilige Geist alles auf. Plötzlich bekommt er Einblick und erlebt die Größe und Herrlichkeit des Herrn, dass er nicht anders kann, als die absolute Haltung der Anbetung einzunehmen. Er geht auf die Knie. Ihm ist es egal, dass er gerade unter seinen Knien einen Haufen Fische liegen, weil es links und rechts die anderen sagen. Für Petrus war der heilige Moment, wo etwas ans Licht kommen darf, die tiefste Sehnsucht, wo etwas heil werden darf. Ich bin ein großer Sünder. Ich bin zu großer Sünder, um bei dir in der Nähe zu sein. Mit diesem Satz macht er deutlich, du bist der allmächtige Gott. Du bist mein Schöpfer, du bist heilig und ich bin dein Geschöpf. Du bist und bleibst Gott. Du weißt, was ich brauche. Ich bleibe Mensch. Das ist gut so. Du kennst meine Fehler, meinen Egoismus, meine Sorgen, mein Stolz. Alles, woran ich mich festhalte. Bei dir kommt alles ans Licht. Und ich merke, wie sehr ich dich brauche. Petrus begreift, es reicht nicht nur über Jesus Bescheid zu wissen, ihn zu kennen als Meister oder Sohn eines Zimmermanns. Wir wissen es nicht, vielleicht hat Petrus auch Jesus als Meister und Heilbringer bereits in dieser vorherigen Begegnung angenommen. Nur hat sich vielleicht seit den Tagen der Begegnung nicht viel verändert. Wer kennt das nicht, die Predigt am Sonntag ist vorbei oder man ist auf einer Freizeit und man ist so erfüllt und das Gefühl, man schwebt und jetzt läuft alles. Ich bin total im Fluss. Ja, und dann kommt halt der Montag und so langsam verpuffen die Worte. Man weiß nicht genau, wo das jetzt hin ist, dieses Gefühl. Und ja, und dann ist der Dienstag da und irgendwie sehnt man sich wieder zurück nach dieser Tiefe, ja. Da ist diese bedingungslose Nachfolge und die Normalität kommt rein. Petrus erlebt, dass Jesus lebendige Worte hat, die einen ganzheitlich verändern, die erlebbar sind. Seine Worte haben Ewigkeitsperspektive und deshalb gibt er sich komplett Jesus hin. Man würde sagen, all in, ich gehe wirklich komplett alles, alle Bereiche darfst du in Anspruch nehmen. Und wo Gott uns mit seinem Anspruch begegnet, da werden nicht nur wir, sondern da werden auch die bisherigen Verhältnisse um uns herum in Frage gestellt. Alles sortiert sich neu. Prioritäten ändern sich. Wie es in Römer 12,1 steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Ja? Nicht das halbe, sondern das ganze Leben. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ganz, ganze Sache. Ihr Lieben, ich denke, der Mensch ist geschaffen zur Hingabe. Und jeder Mensch, ja, und hinter dieser Frage, hinter Hingabe versteckt sich die Frage, man muss sich die Frage stellen, wen bete ich an? Denn Hingabe, ja, eine komplette Hingabe verlangt Zeit, es verlangt eigentlich alles, wenn man sagt, ich gebe mich komplett dafür hin, komplett, dann ist es genau das, was du anbetest. Es gibt bei jedem Menschen etwas, was ganz wichtig ist, etwas, was ganz oben steht, wo man das Leben danach ausrichtet, wo man sagt, das will ich auf keinen Fall verlieren. Es kann noch so gut sein, so vernünftig klingen, es kann die Familie sein, der Beruf, alles gut. Aber so schön und vernünftig es auch klingt, wenn Gott nicht die oberste Stelle hat, dann wird es manchmal komisch. Es wird irgendwas, wir werden verbissen, wir werden verbittert und wir werden nicht komplett heil. Jesus lädt uns ein, seinen Worten, die voller Leben und Kraft, voller Hoffnung und Klarheit stecken, ihm zu vertrauen und ihn als erste Stelle zu setzen. Und dann blicken wir nach vorne. Ich habe es hier ganz provokativ. Glaube blickt nach vorne. Klar, Glaube blickt auch in die Gegenwart. Glaube blickt überall hin. Aber ich glaube, ein Glaube ohne Hoffnung ist ein toter Glaube. Und Hoffnung schaut etwas zu, auf Zukünftiges, auf etwas, hey, ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber ich traue mich, loszugehen. Das ist sehr oft unnormal für uns und uns sehr schwer, aber ich glaube, dass Gott uns dazu befähigt, in den Werken zu wandern, weil er nach vorne geht und die Werke bereitet. Er bereitet die Räume, dass wir reinkommen können und das in der Gegenwart dann sehen können, was er mit uns vorhat. Wo sind die Fische? Wo sollen wir hingehen? Wann sollen wir die Netze auswerfen? Wann können wir Salz und Licht sein? Und als ich mich mit diesem Normalthema beschäftigt habe im Studium und diese Bibel gelesen habe, dann habe ich einfach gesagt, Gott, ich will das nicht. Ich will das, was du vorgesehen hast. Ich will Salz und Licht sein. Und in diesem Prozess, also man kann im Studium auch wirklich, ja, die ganze Zeit unten sitzen in der Bibliothek und es macht Spaß zu lesen. Aber wenn das Wort nicht Fleisch wird, dann wird die Nachfolge anstrengend. Dann haben wir einen riesen aufgeblähten Kopf, aber wir wissen nicht, wie das Wort zum Mann kommt. Und wir haben uns unterhalten zu zweit und wir haben gedacht, was sollen wir machen? Lass uns dann einfach beten, wir setzen uns hin. Und der eine, der war gerade in Afrika vorher und hat es einfach erlebt. Er hat es einfach kultiviert teilweise, sich hinzusetzen und Gott zu fragen, was jetzt dran ist. Er hat uns da ein bisschen mit reingenommen. Wir saßen so da in Marburg und plötzlich sagte er, ich habe einfach den Eindruck, wir sollten losgehen. Gut, dann gehen wir mal los. Und es war an dem Tag gerade so eine Eröffnungswoche für die neuen Studenten. Und in der Woche wird nicht studiert, sondern da wird getrunken. Und vor der Elisabethkirche in Marburg ist eine Horde voller Menschen, ja, die gut drauf sind, da eine Flasche, der andere, also die waren sehr gut drauf, nicht alle wirklich völlig betrunken, aber und plötzlich sagt er, warte mal kurz, ich muss gerade da hingehen. Irgendwas sagt Gott, wir sollen da hin. Du Michi, diesen Betrunken, das muss jetzt nicht sein und das ist ein bisschen komisch und vielleicht überhaupt und so. Nee, lass uns kurz mal. Ja, hallo, wir sind sie und sie, wir vorgestellt und dann ging es auch schon los. Und wir glauben an Gott, wir glauben, dass er Ja, dass er heilt, dass er Wunden heilt und dass er eure Verletzungen heilt. Jetzt wollen wir einen fragen, hat jemand was erlebt? Oder braucht jemand Gebet oder einfach ein Wort der Ermutigung? Der eine guckt mich an und sagt, bitte zwick mich, ist das gerade normal? Der andere so, ich glaube nicht, dass es gerade passiert. Also, und ich dachte, genau das, passiert jetzt. Und plötzlich fängt ein Mädchen an zu weinen und sagt, bitte betet für meine Freundin, sie wurde gestern vergewaltigt. Und es war ein Moment, wo plötzlich alles still wird, alle gucken sich an, was passiert gerade. Ich habe gesagt, Leute, genau deswegen sind wir jetzt da. Gott hat uns hierher geschickt, um für euch zu beten. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt diese Geschichte erzählen soll. Und ich habe mich unterhalten mit einer Frau und sie sagte, das passiert ständig. Warum sollte man das nicht sagen? Ich mache euch Mut, Leute. Wir leben in einer gebrochenen Welt, die Licht und Hoffnung braucht. Die sei normal ist, dem gesellschaftlichen Normal, das steht drüber. Er befähigt uns, wirklich Licht und Salz zu sein. Und so standen wir alle im Kreis, wir haben die Hände einfach genommen und haben gebetet und alles war ruhig. Und die ganze Atmosphäre hat sich einfach verändert. Und ich weiß nicht, was dran ist für jeden Einzelnen. Es ist nicht immer dran, jetzt für jeden Einzelnen das zu tun. Aber irgendwas ist dran. Es kommt irgendein Gedanke, wo man sagt, hey, sei mir gehorsam. Das und das. Sei es ein Telefonat oder irgendeine Beziehung, die zu klären ist. Oder irgendwas auf der Arbeit, irgendeine Aufmerksamkeit, wo einfach Nachfolge sichtbar wird, wo Gehorsam sichtbar wird. Und auf Gehorsam folgt Segen. Petrus durfte das erleben, und zwar Segen überreich. Was mich an dieser Geschichte an Petrus so fasziniert ist, er konzentriert sich nicht nur auf den Segen, nicht auf den Segen. Ihr könnt ja sagen, wir machen ein Riesengeschäft, Jesus, Hammer. Er sagt, ich lasse alles zurück und ich folge dem Segensgeber. Und wenn man der Bibel schaut, dann sieht man genau diese Eigenschaft bei ganz vielen. Mose, er hat so viel erlebt, so ein Segen. Abraham, Mose hat erlebt, dieser Dornbusch, der brennt, dieser Ort der Begegnung. Er hat erlebt, wie er durch das Schilfmeer geht. So viel erlebt und dennoch sagt er, das reicht mir nicht. Ich sehne mich nach dem Segensgeber. Segen ist schön, aber ich sehne mich nach dem Segensgeber, denn dann komme ich nie zu kurz in der Nachfolge. Und er sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Was für eine Einstellung. Ich sehne mich danach, dass wir wirklich sagen, Gott, wir wollen dir gehorsam sein. Was du sagst, das hat Priorität. Denn wenn wir darauf vertrauen, dann leben wir voller Hingabe und es erfüllt uns. Wir werden abends schlafen gehen und wir schauen zurück auf den Tag und sagen, boah, Gott, es ist so erfüllend. Danke dafür. Und wir sehen, wie Gott uns befähigt, in seinen Werken zu laufen. Lasst uns miteinander beten. Herr, wir danken dir, dass dein Wort wahr ist, dass es voller Leben steckt. Wir wollen neu Ja sagen. Du darfst in die Bereiche kommen, da wo wir noch gemütlich sind, wo wir nicht alles dir anvertrauen, da wo wir vielleicht unsere Leidenschaft verloren haben. Komm und bringe ans Licht. Wenn bei dir etwas ans Licht kommt, dann kommt es nicht an die Öffentlichkeit, sondern an dein heilendes Licht. Herr, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist für heute, für die nächste Woche, dass wir auf deine Stimme hören. Du hast gute Gedanken über uns. Du überforderst uns nicht, aber du forderst uns heraus, dir zu vertrauen. Danke, dass du immer da bist und mit uns gehst. Amen.